Es gibt eine Intervention, die kostet nichts. Kein Gerät, kein Abo, keine App. Und du kannst sie überall machen. Im Büro, im Auto und vor dem Einschlafen. Sie reduziert in Studien Blutdruck, Angst und sogar Entzündungsparameter. Und das alles in nur 5 bis 10 Minuten am Tag. Und die meisten Menschen nutzen sie nie bewusst. Heute im Beyond Lifespan Podcast Breathwork bzw. Atemtechniken. Inklusive der Frage, für welche Menschen sich das nicht eignet und welche Methode die beste Studienlage hat. Max, machst du selbst Breathwork?
Gute Frage. Ja, mache ich tatsächlich manchmal.
Du bist so entspannt gerade. Hast du vorher Breathwork gemacht?
Nee. Heute Morgen habe ich keine Breathwork gemacht. Nee, das ist eher einfach nur die Leere nach dem Sturm,
okay.
Weißt du?
Okay.
Nach der ganzen Arbeit. Nee, aber ich mach schon gar nicht so selten Breathwork. Ich habe auch Phasen gehabt, wo ich wirklich jeden Tag ein, zwei Mal was gemacht habe. Ich habe da auch so YouTube-Videos, die ich mir dann anschaue. Und das wirklich so steuern lasse, die gehen dann so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Das ist, wenn ich es wirklich ernst meine, aber das ist jetzt, sagen wir mal, in letzter Zeit eher wieder weniger. Und aktuell, was ich häufiger mache, wenn ich jetzt irgendwie abends noch länger unterwegs war, dass ich im Bett dann noch so Box-Breathing mache, einfach um ein bisschen runterzufahren. Weil ich habe generell das Problem, wenn ich abends heimkomme, irgendwie relativ spät heimkomme, irgendwie noch unterwegs war, dass ich echt irgendwie so richtig aktiviert bin. Und ich schlafe dann schon ein, aber ich schlafe dann so richtig unruhig ein. Und dann noch die ganze Nacht schlecht. Und wenn ich das eben mache, schlafe ich ein bisschen entspannter.
Spannend.
Ja.
Breathwork ist ja grundsätzlich etwas sehr Heterogenes. Du hast jetzt schon zwei Atemtechniken, wie man es ja auch nennt, erwähnt. Es gibt nämlich unfassbar viele verschiedene Atemtechniken. Viel davon kommt aus dem asiatischen Raum, aus asiatischen Kulturen. Atemtechnik, die man schon sehr, sehr lange macht. Ein bisschen was kommt aus Amerika von Wim Hof. Ist Wim Hof Amerikaner?
Ich glaube, dass er sogar Deutscher ist. Ich bin
mir gerade auch nicht ganz sicher. Das ist extrem peinlich gerade.
Aber,
gut, Wim Hof, dann presumably Deutsch. Aber also auf jeden Fall, was im amerikanischen Raum sehr viel praktiziert wird. Ne? Und da gibt es noch diese Box-Breathing-Techniken und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, sehr viel kommt aus spirituellen Traditionen. Das hast du gerade nachgeschaut.
Ja, ist aus Holland.
Aus Holland. Okay, da hatten wir beide Unrecht, aber du warst auf jeden Fall näher dran. Das ist gut. Genau, und das Spannende an diesen Atemtechniken ist ja, dass, wie wir eigentlich so häufig sagen, es kostet nichts und die allermeisten davon können auch einfach nur profitieren. Ne? Und das ist eigentlich das Schöne an Breathwork und deswegen bekommt das auch immer mehr Aufmerksamkeit. Das findet man bei vielen verschiedenen Konferenzen. Letztes Jahr waren wir ja beim Flowfest. Da gab es sogar viele, viele Vorträge rund um verschiedene Atemtechniken. Manchmal war das dann auch so musikbegleitet oder klangbegleitet, um das Nervensystem da noch ein bisschen besser runterfahren zu können. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte das vor 4, 5 Jahren alles noch ein bisschen belächelt, ne? Aber macht das mittlerweile selber ab und an mal und auch immer regelmäßiger. Deswegen finde ich es sehr, sehr angenehm, auch einfach runterzukommen. Atmung selber hat aber ja eine spezielle Besonderheit. Und das Coole an Atmung ist ja, einerseits können wir es aktiv steuern, andererseits läuft das aber auch ohne, dass wir aktiv darüber nachdenken. Ne? Also Atmung ist ja eines der wenigen, beziehungsweise eigentlich eine der einzigen Körperfunktionen, die wir aktiv auch steuern können. Also wenn wir hier sitzen, dann schlägt ja zum Beispiel auch das Herz, aber ich kann jetzt nicht hier sitzen, nur wenn ich ganz fest daran denke, dafür sorgen, dass das Herz schneller schlägt. Ne? Da muss man schon eine Bewegung machen. Und Atmung kann man aber wirklich selber willkürlich beeinflussen und sagen, okay, ich möchte jetzt schneller atmen, dann kann ich auch schneller atmen. Das ist das Coole daran.
Ja, also kann man deutlich besser. Ich glaube, das Herz könnte ich schon auch beeinflussen. Dann müsste ich mir nur Sachen überlegen, an die ich denke, die mich stressen oder nicht stressen. Aber natürlich nicht so gut, ist klar. Aber ich meine, atmen, da kannst du halt auch einfach mal entscheiden, ich atme jetzt 30 Sekunden lang nicht. Das kannst du beim Herz nicht machen. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Aber ist schon crazy. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, deinem Darm sagen, hey, verdau jetzt mal schneller oder langsamer. Das ist halt schlichtweg auch nicht so wirklich möglich. Das ist auch irgendwie was so downstream passiert, aber was du nicht so direkt beeinflussen kannst halt.
Das ist halt nicht willentlich, ne? Also man kann dann schon, wenn du jetzt laufen gehst, wird der Darm langsamer arbeiten, wenn du dich hinlegst und nichts machst, wird der Darm schneller arbeiten. Das ist aber einfach Sympathikus und Parasympathikus und ist jetzt nicht so, als könntest du das jetzt mit einem Gedanken mal schnell steuern oder auch einfach direkt umsetzen. Das braucht auch eine gewisse Vorlaufzeit und mir würde jetzt tatsächlich auch nichts einfallen, woran ich denken könnte, dass mein Herz anfängt, schneller zu schlagen. Also das müssen wir nachher nochmal verifizieren.
Ja, du bist einfach, so stressbefreit.
Dass das auch wirklich geht. Ja, das müsste man mal checken. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, einfach diese Kombination. Und das kann man sich natürlich auch auf verschiedene Art und Weise zu Nutzen machen. Und wenn es um diese ganzen Atemtechniken geht, dann unterscheidet man eigentlich mal drei große Gruppen, sag ich mal. Ne? Also was man kennt, ist ganz einfach, man kann schneller atmen, langsamer atmen. Und dann gibt es aber eigentlich noch eine dritte Form.
Genau, also ich meine, genau, es gibt einmal schneller atmen, einmal langsamer atmen. Das hängt dann auch irgendwie mit dem Stoffwechsel zusammen, also mit Sauerstoff und CO2. Wenn du langsamer atmest, wird irgendwie mehr CO2 angereichert im Gewebe. Andersrum, wenn du schneller atmest, weniger und dafür mehr Sauerstoff. Und was eben auch noch sehr interessant ist, was man machen kann, ist, dass man eben, ich sag mal, normal einatmet, aber sehr, sehr langsam ausatmet und sehr, sehr bewusst ausatmet. Und das soll eben auch noch sehr, sehr gut dafür sein, um den Parasympathikus, also das entspannende Nervennetzwerk, das zu aktivieren. Und wird auch in den meisten so Breathwork-Sessions wird das irgendwie genutzt. Oder man soll halt so gegen die Lippen so ein bisschen atmen, so die Lippen so ein bisschen anspitzen, dass da immer ein bisschen Widerstand ist. Ne? Und dadurch halt einfach verhindern, dass zu schnell ausgeatmet wird. Weil was man ja schon macht, was man glaube ich schon merkt, wenn man jetzt irgendwie gestresst ist, ist, dass eben gerade diese Ausatmung auch relativ schnell passiert, man dann gleich wieder in die Einatmung geht und immer wieder da reinkommt. Und der Gedanke daran ist natürlich, dass man dem Körper zeigt, hey, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Du kannst es jetzt entspannt machen und dem Körper eben zu zeigen, da passiert jetzt aber auch nichts Schlimmes. Ne? Und deswegen funktioniert das wahrscheinlich auch so gut.
Ist ja wie bei einer Panikattacke, ne? Also ich hatte noch nie eine, aber ich habe schon ein paar Mal eine gesehen. Hm. Und da ist es auch so, dass man ja ein sehr dysfunktionales Atemmuster bekommt und man seinen Körper dann über die Atmung wieder relativ gut einfangen kann. Ne? Deswegen geht man dann auch zu den Leuten hin und sagt so, ey, schau mir in die Augen und mach die gleiche Atmung wie ich. Ne? Und da versucht man sie über ein langsames Atemmuster, über ein kontrolliertes Aus- und Einatmen dann einfach wieder runterzubekommen. Weil was da sonst passiert, ist einfach eine ganz klassische Hyperventilation. Mhm. Ne? Es wird ganz schnell außen eingeatmet und am Ende, was passiert dadurch? Immer bei einer Hyperventilation sinkt der CO2-Partialdruck. Also der CO2-Gehalt im Blut, der sinkt, der nimmt ab. Und das sorgt dann eigentlich für kurzzeitig für noch mehr Stress. Genau. Ne? Also der Sympathikus wird dann noch mehr hochreguliert, der Stress wird noch mal stärker und deswegen versucht man dann einfach runterzukommen und über ein langsameres, tieferes Atemmuster die Leute wieder einzufangen. Bei Hyperventilation, man kennt es ja vielleicht auch aus dem einen oder anderen Film, wenn jemand hyperventiliert, dann atmet man in so einen Beutel, also einfach in so einen Papierbeutel oder in so einen Plastikbeutel. Wieso? Eigentlich, also wenn man weiß, dass CO2 sinkt, total logisch, weil wenn ich in den Beutel atme, die Luft im Beutel, die wird ja dann also sauerstoffärmer und CO2-reicher und dann schafft man es wieder mehr CO2 aus dem Beutel wieder einzuatmen. Das ist eigentlich der ganze Sinn dahinter. Das
zwingt einen in den richtigen
Atemrhythmus. Genau, ohne dass man sein Atemmuster ändert, sorgt man einfach durch die Veränderung von der Atemluft dafür, dass der CO2-Partialdruck dann im Blut wieder steigt und der Körper einfach wieder in einen entspannteren, ruhigeren Modus kommt. Das ist aber auch das Prinzip von der Wim Hof-Atmung. Ne? Da hat man ja, versucht man auch am Anfang so eine künstliche Hyperventilation auch zu machen. Dann wird man erstmal ein bisschen mehr gestresst, ne? Aber dann kommt so ein Rebound und dann übernimmt praktisch sehr dominant der Parasympathikus und dann kann man wiederum gut runterkommen. Oder wenn man eben auch dieses beim Apnoe-Tauchen zum Beispiel, ne, da machen ja viele vorher auch eine Hyperventilation, oder wenn man möglichst lange unter Wasser bleiben will, macht ja auch Sinn, ne? Dann versuche ich möglichst viel CO2 abzuatmen, weil je länger du dann unter Wasser bleibst, desto mehr CO2 baut sich dann wieder auf, wenn du mit einer niedrigeren Baseline reinstartest, macht das natürlich total Sinn. Also wenn jemand versuchen möchte, irgendwelche Rekorde beim Tauchen oder beim Atemanhalten zu brechen, dann kann man das vorher mit einer Hyperventilation machen. Aufpassen, das sollte man aber eigentlich nie im Wasser machen, ne? Weil da kann natürlich auch was schief gehen. Und wenn man es mit dieser Hyperventilation übertreibt, kann man auch mal kurz bewusstlos werden. Und das ist im Wasser nicht so gut. Das ist okay, wenn man auf der Couch sitzt oder im Bett liegt. Aber ansonsten im Idealfall sollte man das nicht so machen. Jetzt gehen wir vielleicht mal so ein paar verschiedene Atemtechniken durch. Was hast du denn selber so ausprobiert? Box Breathing hast du schon gesagt. Was ist denn Box Breathing genau?
Genau, Box Breathing ist de facto eigentlich einfach 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden Pause, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden Pause und so weiter und so fort.
Also, ne? Wie ein Quadrat.
Also, ist wirklich genau, man kann sich im Grunde so ein Quadrat vorstellen und dann arbeitet man das einfach konstant immer wieder ab. Und ich finde, das ist einfach so, also für mich ist das die am einfachsten umzusetzende Form, weil es halt so einfach ist, ne? Also du musst halt immer nur bis 4 zählen und dann machst du das nächste. Und wieder bis 4 zählen, dann machst du das nächste. Und das kann man halt auch gut machen, wenn man irgendwie gerade eh schon richtig müde ist oder was weiß ich. Das, ich finde, das ist einfach was, das funktioniert immer und du schaffst es auch immer, es umzusetzen, weil andere Breathwork-Techniken können manchmal schon ein bisschen anspruchsvoller sein. Zum Beispiel wie das Cyclic Sighing, also wenn man quasi zyklisch seufzt. Das funktioniert dann eher so, dass man erstmal normal einatmet, relativ lange, so 3/4, dann nochmal schnell einatmet.
Und immer über die Nase, also immer so.
Genau. Und dann wieder ausatmet, ne? Und das ist, finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie es gerade so nebenbei einfach machen will, einfach mal kurz wieder runterkommen will, finde ich das manchmal, ich finde es einfach anspruchsvoller, offen gesagt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Aber das ist so der Grund, warum ich Box Breathing eigentlich immer am praktischsten finde. Was sonst immer noch ganz interessant ist, wer Wim Hof eben kennt, den haben wir ja gerade auch schon erwähnt, der macht nochmal ein bisschen auch komplexere Atemtechniken. Da geht es dann auch meistens darum, das in der Regel eher morgens zu machen, weil das wirklich so den gesamten Atemapparat so ein bisschen neu reguliert und das gesamte Nervensystem neu regulieren soll. Und da geht es dann auch darum, teilweise sehr, sehr lange, sehr tief zu atmen. Das heißt, du fängst auch an, dich tatsächlich mit Sauerstoff auch wiederum aufzuladen, also auch den Sympathikus zu aktivieren, aber dann eben auch damit zu arbeiten, danach in so einen Rebound zu kommen, der dann den Parasympathikus aktiviert. Also auch ganz spannend und eher was man auf jeden Fall auch morgens machen kann. Und der macht das ja meistens morgens dann irgendwie zusammen mit irgendwie Eisbaden oder was weiß ich. Also hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung und ist ganz cool.
Ist ja auch ganz spannend, weil viele Leute denken immer, das, was Wim Hof macht, weil er ist ja auch bekannt als Iceman, das wirkt vor allem über die Kälte. Tatsächlich ist es vor allem über die Atmung. Also es geht diesen Entspannungseffekt bekommt man vor allem durch die Atmung. Und die Kälte ist einfach was noch mit dabei ist.
Genau, ist irgendwie mit dabei. Und es hilft natürlich, die Atmung auch enorm, die Kälte dann auszuhalten. Das ist natürlich, glaube ich, also gehe ich mal davon aus, auch der Sinn der Sache, dass du dich einfach so gut auf die Atmung konzentrierst, dich so stark resettest, nervensystemtechnisch, dass du eben die Kälte dann auch lange aushältst. Und das ist natürlich dann auch so ein Wow-Effekt, wenn man das macht, weil man eben merkt, okay, man muss nicht nach 30 Sekunden gleich rausspringen. Man schafft die erste Minute und dann kann man eigentlich 5-6 Minuten im Wasser bleiben. Und das ist überhaupt kein Problem so, ne? Weil man einfach merkt, okay, das Nervensystem ist jetzt gechillt und eben nicht im Fight or Flight. Genau. Was ist sonst noch spannend? Sonst ist generell, kann man einfach sagen, man atmet langsamer. Das ist auch sehr, sehr gut untersucht. Da hast du de facto diesen Effekt eben, dass sich ein bisschen mehr CO2 anreichert, dass das Nervensystem auch ein bisschen runterfährt. Sehr, sehr ähnlich am Ende dann zu Box Breathing, der Effekt. Und sonst, was so klassische Atemtechniken betrifft, was einfach auch schon helfen kann, ist de facto einfach nicht Mund zu atmen und Nasen zu atmen. Ich glaube, da werden wir uns heute jetzt aber nicht so stark drauf konzentrieren, weil das nehmen wir jetzt einfach mal als Given. Ne? Wenn du natürlich nur durch den Mund atmest, dann solltest du dich erstmal darauf fokussieren. Und dann generell auch Bauchatmung, weil das auch was ist. Und das ist auch ein Problem, wenn man eben chronisch gestresst ist, dass man eben anfängt, die gesamte Atemmuskulatur die ganze Zeit zu aktivieren. Was eigentlich gar nicht der Sinn der Sache ist. Du solltest eigentlich im Alltag hauptsächlich über das Zwerchfell atmen, was der Hauptatemmuskel ist. Und eben in den Bauch quasi reinatmen, was ja dann auch die Organe massieren soll und was weiß ich. Aber am Ende ist das auch sehr relevant. Und das sind eigentlich die Basics, ne? Und wenn man das noch nicht macht, dann sollte man sich damit schon nochmal beschäftigen, das auch ein bisschen üben und sich dann erst mit den etwas komplexeren Atemtechniken auseinandersetzen.
Du hast schon gesagt, langsam atmen, das hat auch einen Namen, ne? Das nennt man Slow-Paced Breathing oder Resonance Breathing. Und das findet man auch in einigen Studien, das ist eine der am besten untersuchtesten Atemtechniken tatsächlich. Da atmet man mit einer Frequenz von 6 Atemzügen pro Minute. Also das ist dann schon langsam. Das heißt, 5 Sekunden einatmen, 5 Sekunden ausatmen und das halt insgesamt 6 Mal pro Minute, weil eine Minute hat 60 Sekunden. Und das ist synchronisiert Atmung, das senkt auch akut den Blutdruck, spielt auch eine Rolle und das bringt die Herzfrequenz auch runter. Also das sorgt für so einen sehr entspannten, ruhigen Zustand und deswegen ist das auch sehr weit verbreitet. Ist auch einfach, ne? Bei Box Breathing mit den 4-4-4-4 hast du ja noch den Punkt mit
sogar
Halten.
Noch Ticken langsamer sogar.
Ne? Genau. Da hast du ja auch noch das 4 Sekunden Halten und nach dem Einatmen und nach dem Ausatmen. Und beim Slow-Paced Breathing ist es einfach Einatmen, Ausatmen, aber halt jeweils über 5 Sekunden. Und was anderes noch Spannendes ist, das wird jetzt ein bisschen esoterisch, ist der falsche Begriff, aber ein bisschen besonderer, sage ich mal, ist dieses Holotropic Breathwork. Da macht man eine sehr, sehr starke Hyperventilation über 60 bis 90 Sekunden und wenn jemand das schon mal gemacht hat, bewusst, wir haben ja auch mal so eine Breathwork-Session in Rosenheim da gemacht und da merkt man richtig, wenn man sehr stark hyperventiliert, wie es zu kribbeln beginnt in den Händen, in den Fingern. Ne? Und das haben wir, weiß ich noch, damals aus dem Studium, wenn man sehr stark hyperventiliert und der Sauerstoffpartialdruck zu stark runtergeht, dann bekommt man mit den Händen so eine Pfötchenstellung. Also man merkt dann so richtig, dass sich die Hände so ein bisschen zusammenziehen. Und die Pfötchenstellung, falls jemand im Video zuschaut, das schaut dann in etwa so aus. Also man kann seine Fingergelenke dann nicht mehr so gut beugen, die werden alle gestreckt. Und das ist auf jeden Fall sehr eindrücklich. Kann man ja mal selber ausprobieren, ne? Wie gesagt, nicht im Wasser oder sonst wo machen, sondern einfach entspannt im Bett oder auf dem Boden liegen und dann kann man sowas mal machen. Gibt ja genügend Videos, die das mit einem machen, wo man einfach nur zuhören muss und selber nicht mitzählen muss. Das geht dann bis hin zu veränderten Bewusstseinszuständen, weil eben
das
CO2 so stark
das
fehlt.
Das Wilde daran, ne? Also ich meine, du machst das ja dann, wenn du es richtig gescheit machst, machst du das ja auch eine Stunde, ne? Also ich meine, wir haben das ja so im Wechsel immer nur so ein paar Minuten eigentlich gemacht und da merkt man dann schon was, das ist echt das Wilde. Ne?
Ja.
Und man kann das aber eben auch wirklich mal eine Stunde machen, das sollte man aber im Idealfall, gerade wenn man es noch nie gemacht hat, besser mit so einem Coach machen, dass irgendwie jemand da ist, der noch was tun kann, weil das schon auch nicht ganz, ganz ohne Risiko ist. Aber man ist dann wohl wirklich in so einem richtigen High-Zustand. Ich habe das persönlich echt noch nie gemacht, ich würde es gerne mal mit einem Coach machen, weil ich glaube selber alleine würde ich es gar nicht hinbekommen, das 60 Minuten durchzuziehen. Da brauchst
weil
du jemanden, der dich
auch
so
einfach
guidet,
aufhörst.
Ne? Ja, genau.
Ab dem Zeitpunkt, wo du irgendwie merkst, oh, jetzt fühlt sich irgendwie nicht mehr gut an. Oder es fühlt sich komisch an.
Ja, glaube ich auch.
Oder also wenn sich deine Hände dann so ein bisschen zu krampfen beginnen, das ist ja dann schon
mich dann gar
eine sehr spezielle
nicht,
Erfahrung.
Ich würde mich weitertrauen irgendwie, ne? Ja. Und wir haben einen Berater, mit dem wir häufig zusammenarbeiten, der Fred, den kennst du ja auch, und der macht das ja immer mal wieder. Und der erzählt eben auch, der braucht keine Drogen, sagt er immer. Er macht nur das und er macht das so einmal im Monat so, ne? Und bringt sich halt irgendwie in die wildesten Bewusstseinszustände damit rein. Also das ist schon interessant und kann man schon mal ausprobieren. Ich würde das auch auf jeden Fall empfehlen und ich will das auch unbedingt mal machen. Müssen wir dann nochmal scheren, wenn wir es dann mal durchgezogen haben.
Macht er es guided oder macht er es selbst?
Nee, er macht das sogar selbst. Ja, er weiß ja, wie er ist. Aber
ja, ja.
Genau, nee, aber ist schon beeindruckend und kann ich, glaube ich, nur empfehlen, das mal zu erleben. Ich glaube, am Ende bist du da schon relativ nah dran an dem, was du mit Psychedelika und verschiedensten wirklich etwas stärkeren Drogen da auch erreichen kannst, wenn du andere Bewusstseinszustände dich anders eben selber auch anders sehen willst, vielleicht selber objektivieren willst und selber mal ja von außen betrachten willst, wie dein Stand im Leben gerade ist und was weiß ich. Ne? Ich glaube, das ist schon was sehr Interessantes, wo man total unterschätzt, dass wenn man sich in solche Zustände bringt, was man da auch psychisch erreichen kann und mental sicherlich auch verbessern kann. Aber ja, da machen wir mal anders mal eine Folge zu.
Und trotzdem hat sich Brian Johnson nicht für Breathwork entschieden, sondern für die Magic Mushrooms,
ja,
wo
gut.
Er jetzt neulich
ich meine,
mal so eine Erfahrung
was
gepostet hat.
Was besser?
Ne?
Eine Stunde holotropisches Atmen oder ich habe Magic Mushrooms genommen.
Ein Live-Magic-Mushrooms-Trip.
Währenddessen meine Brainwaves.
Ein paar hunderttausend Leute zugeschaut
genau,
haben. Ne?
Eben, also ich meine, ich hätte natürlich auch eher bei dem zugeschaut, ich meine, das ist, glaube ich, eine reine Marketingentscheidung gewesen. Aber sicherlich wird auch Magic Mushrooms werden natürlich auch nochmal ganz andere Effekte haben. was über mehrere Stunden einen Effekt, wirst du sicherlich nochmal deutlich tiefer reingebracht, wenn du da chemisch auch noch mitarbeitest, aber ja.
Auf jeden Fall gibt es eine Menge verschiedene Atemtechniken, wie wir ja jetzt gelernt haben, ne? Und ja, alle, wenn man sie ja wieder zusammenfasst, dann kommt man wieder in diese drei Kategorien rein. Einerseits ist es entweder dieses Hyperventilieren, also das Schnellatmen und Tiefatmen, oder es ist dieses langsame Atmen, dieses Slow-Paced Breathing, oder es ist sehr exhalationsbetont, indem man eben sehr viel Fokus auf die Ausatmung legt. Also es geht dann manchmal auch einfach nur um ein schnelles Einatmen und um ein sehr langsames Ausatmen, wie du schon gesagt hast, gegen so einen Widerstand, wenn man seine Lippen einfach ein bisschen zusammenpresst und dann entsprechend ausatmet. Aber man kann, glaube ich, einfach nur jedem empfehlen, mal verschiedenste von diesen Techniken auszuprobieren und zu schauen, wo man vielleicht am besten darauf reagiert, ne? Wo man selber dann ein Gefühl hat, dass man danach etwas entspannter ist. Jeder, der einen sehr, sehr stressigen Alltag hat, jede Mama, jeder Papa, der zu Hause ist, alle, die im Beruf irgendwie sehr, sehr viel Stress haben, das sind ein paar Minuten, die man immer, dafür hat man immer Zeit, die in den Alltag mit einzubauen. Man kann das vielleicht auch einfach mit einem Kind mal versuchen zu machen. Auch Kinder können das machen. Auch Kinder, wenn sie sehr gestresst sind, kann dann einfach mal gemeinsam so ein paar Minuten eine angeleitete Atemübung machen. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Spannend ist ja auch, worüber diese Atemtechniken dann funktionieren. Wir haben ja jetzt sehr viel über Parasympathikus geredet. Also das ist ja das autonome Nervensystem. Da gibt es ja zwei Gegenspiele, ne? Es gibt den Sympathikus, das ist die klassische Fight-or-Flight-Reaktion. Wenn wir Stress haben, da wird der Körper dann in so einen Survival-Modus geschaltet. Da ist die Verdauung dann gar nicht mehr so wichtig, sondern es geht einfach nur noch darum, möglichst viel Energie zu mobilisieren. Der Herzschlag wird schneller, die Pupillen werden weiter und so weiter und so fort, ne? Und der Gegenspieler ist eben der Parasympathikus, das ist der Rest-or-Digest-Modus, also Entspannen- und Verdauen-Modus. Da kann der Körper seine Energiereserven wieder auffüllen, da werden Nährstoffe verarbeitet und das Nervensystem kommt so ein bisschen zur Ruhe und Aufräumprozesse können im Körper losgehen. Deswegen ist ja auch chronischer Stress so schlecht, ne? Da hat man eine chronische Sympathikus-Überaktivierung und der Körper hat gar keine Zeit mehr, gewissermaßen ein bisschen runterzukommen. Und mit dieser Atemtechnik ist ein Mechanismus, der dahinter steckt, auch diese Aktivierung vom Parasympathikus, also vom Nervus vagus, den will man stimulieren und das funktioniert eben zum Beispiel bei diesem Slow-Paced Breathing sehr, sehr gut. Da gibt es hunderte Studien dazu und die Vagusaktivität, die ist da in den allermeisten Fällen auch einfach gestiegen. Das heißt, man ist auch objektiv messbar, nicht nur subjektiv, auch wirklich entspannter geworden. Herzfrequenz ist runtergegangen und so weiter und so fort.
Ja, das ist mega cool. Und ich meine, das merkt man aber, glaube ich, auch selber, wenn man sowas mal 5 Minuten macht. So, ne? Also das ist wirklich was, das merkst du sofort. Ne? Aber du musst es halt auch mal ein paar Minuten machen und nicht nur irgendwie eine. Ne? Aber dann merkst du es halt. Und das merkst du vom Einschlafen, das merkst du irgendwie, wenn du es irgendwie mittags nach dem ersten Block von Arbeit machst. Das ist schon was echt einen Unterschied machen kann. Und ich würde sogar behaupten, auch wenn es mir natürlich im Herzen wehtut, ist es wahrscheinlich auch viel wichtiger, dass man seine Atmung mal kennenlernt, als dass man anfängt, verschiedenste Supplements zu nehmen, ne? Außer man hat Mangelsituationen. Aber damit sollte sich eigentlich jeder mal auseinandersetzen und man lernt seinen Körper da auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Ja, ein anderes Thema, was natürlich aber auch damit am Ende dann zusammenhängt, ist natürlich auch das Thema Blutdruck. Du kannst Blutdruck damit regulieren. Es ist ja bekannt, dass eben Blutdruck natürlich einerseits sicherlich auch mit Salzretention zusammenhängt, also dass mehr Salz vom Körper irgendwie eingehalten wird im Laufe des Lebens, weil man eben sich lange sehr kohlenhydratreich, sehr fett und salzreich ernährt hat. Aber es kann eben auch natürlich mit chronischem Stress zusammenhängen, was auch ein Grund ist, warum extrem viele so Executives auch Blutdruckprobleme häufig haben, weil die eben konstant immer in diesem Fight or Flight im Sympathikus sind. Und entsprechend macht es eben auch Sinn, für diese Leute sich damit mal zu beschäftigen, weil du den Blutdruck eben schon auch über das Nervensystem regulieren kannst. Und klar geht der hoch, wenn du im Stress bist. Das macht ja Sinn. Also es ist ja auch vollkommen richtig so. Aber wenn du halt chronisch drin bist, ist das halt schlecht. Und da hat sich eben auch studientechnisch sehr eindeutig gezeigt, dass es den Blutdruck eben optimieren kann. Und das ist natürlich insofern spannend.
Und das ist auch das Slow-Paced Breathing gewesen.
Genau,
das
wieder, dazu zu sagen, wieder eigentlich
hängt ist wieder das diese Atmung mit den 6 Atemzügen pro Minute, 5 Sekunden einatmen, 5 Sekunden ausatmen. Das hat da die beste Effektivität gezeigt, wenn es um diese Blutdruck-Geschichte geht. Was da vielleicht noch wichtig ist zu verstehen, also es ist ja, der Körper hat ja dann, wenn man einen Bluthochdruck hat oder einen Bluthochdruck entwickelt, ja nicht nur das Problem, dass der Blutdruck auch ständig hoch ist, sondern er kann auch gar nicht mehr so gut reguliert werden. Und wir haben ja überall im Körper Rezeptoren, Barorezeptoren nennt man das. Das sind so drucksensible Rezeptoren. Einen hat man auch hier im Hals, am Sinus carotis, bei der Aufteilung von der Halsschlagader, um es auf Deutsch zu sagen. Und da misst der Körper praktisch ständig den Blutdruck und kann den dann auch regulieren. Und diese Barorezeptoren, die können sensibler sein oder weniger sensibel sein. Und eigentlich wollen wir, dass sie möglichst sensibel sind und diese Schwankungen sehr kleinteilig wahrnehmen können, weil das gibt dann wiederum direkt Feedback ans autonome Nervensystem. Blutdruck muss steigen, Blutdruck muss fallen. Und diese Regulation, je besser diese Regulation funktioniert, desto gesünder ist man auch. Und über diese Atmung kann man eben genau diese Rezeptoren wieder sensibler machen. Vor allem über dieses Slow-Paced Breathing, dass man das vielleicht auch mal gehört hat. Und das hat echt sehr gut, funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Es gibt auch Protokolle, die dieses Slow-Paced Breathing in Behandlungsstrategien für einen Bluthochdruck mit aufnehmen. Da muss man das aber nicht nur 3 Minuten am Tag machen, sondern sehr regelmäßig und sehr häufig. Über den Tag verteilt, bis hin zu 45 bis 60 Minuten, ne, das ist dann schon eine Menge, über den Tag verteilt natürlich, immer dieses Slow-Paced Breathing, vielleicht wenn man es lange genug macht, geht das dann automatisch so, ich weiß es nicht, aber das ist dann natürlich schon auch aufwendig. Ne? Das ist dann wie klar, wenn man eine Stunde zum Sport geht.
Eigentlich willst du gar nicht in die Situation kommen. Ne?
Genau.
Aber wenn du das natürlich irgendwie in deinen Alltag einbaust, dann kommst du halt auch weniger wahrscheinlich überhaupt mal in die Situation. Am Ende, klar, wenn es schon kaputt ist, dann ist alles ein bisschen schwieriger. Ja, Fun Fact noch dazu, du hast ja schon den Druckrezeptor angesprochen, du weißt jetzt wahrscheinlich eh schon, was kommt, aber das Interessante ist ja auch, wenn man den stark stimuliert, also da stark auch Druck von außen ausübt, dann kann es eben auch wirklich sein, dass man ohnmächtig wird, weil der Körper eben denkt, okay, da ist viel Druck im System, ich fahre jetzt runter, ne, und dann sinkt der Blutdruck ab und man wird wirklich ohnmächtig, weil halt die Durchblutung nicht mehr gesichert ist. Also insofern auch sehr, sehr interessant. Da sind auch die Sensibilitäten je nach Mensch unterschiedlich. Manche Menschen sind da sehr sensibel, wenn man da hinfasst und können dann auch relativ schnell Blutdruckabfall haben. Und wenn man seinen Blutdruck wirklich schnell senken will, kann man auf jeden Fall hier ein bisschen dran drücken. Und dann kann das schon funktionieren. Ne? Sicherlich auch messbar funktionieren.
Ist ja auch eine Strategie von vielen Selbstverteidigungstechniken. Da sind man kennt das manchmal aus Filmen, wenn Menschen so Schläge gegen den Hals bekommen, dass sie dann einfach umkippen. Ne? Und der Effekt wird vermittelt über den Barorezeptor.
Sehr, sehr, sehr präziser Schlag muss das sein.
Natürlich, also ich meine, das ist natürlich in den Filmen auch immer sehr überspitzt dargestellt. Ne? Ja. Aber es gibt eine physiologische Erklärung dahinter, wieso das auch tatsächlich funktioniert. Und man weiß ja nicht, wo bei der Person die Aufteilung erfolgt, wo der Barorezeptor sitzt. Ne? Das macht ja auch noch einen Unterschied, wenn du sehr, sehr viel Körperfett hast, dann ist hier auch nochmal besser gepolstert, dann funktioniert das nicht so gut, wie wenn jemand sehr, sehr schlank ist und man im ruhigen Liegen fast schon den Pulsschlag von der Carotis auch schon von außen sieht, ne? Also von der Halsschlagader. Voll. Ist noch ganz interessant. Okay, jetzt hatten wir Parasympathikus besprochen, ne? Darüber vermittelt dann gewissermaßen auch diese Blutdruckregulation, also dass die Sensoren, die den Druck im Körper messen, auch einfach sensibler wieder werden. Und dann ein dritter Mechanismus ist noch das CO2. Das hatten wir auch schon genannt. Auch da gibt's Rezeptoren, die heißen aber nicht Barorezeptoren, weil sie nicht Druck messen, sondern Chemorezeptoren, weil sie eben chemische Substanzen messen, unter anderem eben CO2. Und der Punkt ist, das CO2, das kann ja hoch sein und das kann niedrig sein. Ne? Der Körper reagiert viel, viel sensibler auf niedriges CO2. Es ist ein bisschen paradox tatsächlich, wenn man sich das vorstellt. Jeder weiß ja, wir atmen ein, über die Luft wird dann der Sauerstoff ans Blut abgegeben und dann erfolgt irgendwann der Austausch auch mit den Zellen, wo der Sauerstoff aus dem Blut rausgeht in die Zellen. Wenn der CO2-Partialdruck, das ist total paradox eigentlich, zu niedrig ist, dann funktioniert diese Abgabe von Sauerstoff schlechter. Das heißt, man würde dann zwar denken, okay, ich habe jetzt irgendwie weniger CO2 in meinem Körper, das ist doch gut, weil dann ist mehr Sauerstoff, dann kann der Sauerstoff leichter ausgetauscht werden. Das ist tatsächlich nicht so, sondern man braucht einen ausreichend hohen CO2-Partialdruck, als dass dieser Austausch überhaupt stattfinden kann. Ne? Weil das CO2 muss ja auch wieder abgegeben werden und das O2 aufgenommen. Und wenn sich das nicht die Waage hält, dann hat der Körper einen Sauerstoffmangel. Und deswegen bekommt man dann auch diese Symptomatik, wie diese Pfötchenstellung zum Beispiel. Mhm. Ne? Das ist total, total spannend. Und deswegen wird das auch weil man das ja über Atemtechniken sehr gut regulieren kann. Ne? Wenn du sehr schnell, sehr tief atmest, dann fällt der CO2-Partialdruck innerhalb von Minuten relativ schnell ab. Und natürlich, wenn du das über eine Stunde machst, dann hast du wahrscheinlich auch bewusstseinsverändernde Zustände, wie wir bei diesem Holotropic Breathing ja auch schon erwähnt haben. Das ist spannend.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist da ja dann auch noch, dass der Körper ja tendenziell schon aber auch mit Stress reagiert, wenn der CO2-Partialdruck auch steigt. Ne? Also wenn du mehr CO2 hast, dann kann er auch mit Stress reagieren. Und das Schöne an dem langsamen Atmen ist, dass der Körper eine Art, ich sag mal, Gewohnheit, sich eine Art Gewohnheit einsetzt, dass es auch okay ist, wenn das mal ein bisschen mehr hochgeht. Ne? Das ist zugegebenermaßen auch bei Sport zum Beispiel so, dass sich solche Gewöhnungseffekte natürlich auch einsetzen. Und dann hast du natürlich weniger das Gefühl, okay, ich muss jetzt ständig mehr atmen, ich muss jetzt irgendwie schneller atmen. Und das System fällt generell dann dadurch ein bisschen runter und wird ein bisschen resilienter. Also das auch noch ein weiterer Faktor, genau.
Und noch ein letzter Mechanismus, neben jetzt Parasympathikus und auch diesem CO2-Thema, dem Blutdruckthema, ist die Emotionsregulation. Weil, wenn man sehr langsam atmet, zum Beispiel dieses Slow-Paced Breathing macht, mit diesen 6 Atmungen pro Minute, 6-mal ein-, 6-mal ausatmen, dann wird der Nervus vagus, also wiederum der Hauptnerv für den Parasympathikus, um es plakativ zu machen, der wird dann stärker stimuliert. Und der kann nicht nur Signale aussenden, sondern Signale auch wieder zurück zum Gehirn leiten. Also es ist praktisch wie auf einer Autobahn, ne, wo es in beide Richtungen Verkehr gibt. So ist es auch beim Nervus vagus. Und diese Afferenzen, wie man sie im Fachjargon nennt, die gehen direkt zurück in Areale, die sehr nahe auch an Arealen von der Emotionsregulation liegen. Wenn man sich denkt, die gibt ja das Zingulum, das ist ein Teil vom Gehirn, wo sehr viel von der Emotionsregulation stattfindet. Und diese vagalen Afferenzen können genau darüber, also diese Atmung, diesen Verkehr zurück zum Gehirn erzeugt, das kann dann dadurch auch die Emotionen regulieren. Man merkt ja auch, wenn man sehr, ich sag jetzt mal, grantig ist, ne, oder sehr aufgebracht ist und sehr verärgert ist, dann man macht da eine Atemtechnik, dann kommt man da auch viel leichter runter. Ne? Deswegen ist das manchmal auch was man mit Kindern auch wirklich ausprobieren kann, mal sagen kann, okay, jetzt atme mal tief durch. Also das dieses Umgangssprachliche, jetzt atme mal tief durch, du bist gerade ein bisschen drüber, das kommt auch ein bisschen aus der Ecke.
Voll. Ne? Ja, und ich meine, macht natürlich Sinn, dass du dann eigentlich auch gerade, wenn jetzt, sag ich mal, du musst wichtige Entscheidungen treffen, du bist aber gerade irgendwie im Stress und hast irgendwie 10 andere Sachen noch, du weißt auch gerade gar nicht, wie du priorisieren willst, wahrscheinlich dann eine super Idee, mal kurz ein paar Minuten Breathwork zu machen, ne? Weil du dann alles wieder ein bisschen lockerer siehst und erstmal wieder klarer denken kannst, klarer priorisieren kannst und nicht mehr so emotional eben daran gehst. Andersrum, was ich auch sehr spannend fand und was auch im Flowfest tatsächlich auch super interessant war letztes Jahr, weil da die Leute ja wirklich über halbe Stunde, Stunde diese Breathwork-Sessions gemacht haben, ist, dass manche Leute tatsächlich auch so emotional werden, dass sie dann auf einmal anfangen zu weinen. Ne? Und das war so für uns, glaube ich, auch erstmal so, okay. Aber das hört man eben tatsächlich gar nicht so selten, dass Menschen dann auch sehr, sehr, also dass sich Dinge offensichtlich irgendwie lösen, ne, die vielleicht auch schon lange so mit sich rumgetragen werden und die Leute dann wirklich sehr, sehr, sehr emotional dann auch werden können in diesen Breathwork-Sessions. Ist mir jetzt auch noch nie passiert, ne? Aber ist, glaube ich, schon was man auch nutzen kann, eben um genau sowas vielleicht auch zu verarbeiten. Und da sind wir wahrscheinlich aber auch eher wieder in diesem holotropischen Breathing drin, was ja natürlich wieder auch näher in diese etwas anderen, etwas nebenstehenderen Gedächtnisprozesse bringt. Ne?
Wo es, glaube ich, auch sehr hilfreich sein kann, es gibt ja enorm viele Leute, die Prüfungsangst haben. und in Prüfungen dann häufig einen Blackout oder so bekommen. Ne? Und auch da ist es hilfreich, das sind ja meistens auch einfach Teenager in der Schule, die, die auch einfach Angst vor Prüfungen haben, das ist ja auch was ganz Normales, ne? Dann kann so eine Atemtechnik auch einfach helfen, um wieder so ein bisschen zurückzukommen. Ne? In dem Moment, wo man sich denkt, so fuck, ich habe alles vergessen, ich weiß gar nichts mehr, dann kann man auch einfach mal sich eine von diesen Atemtechniken rauspicken, dieses Slow-Paced Breathing oder Box-Breathing oder dieses Cyclic Sighing, wo man diese doppelte Einatmung hat. Und man macht das mal ein paar Minuten, so viel hat man auch Zeit. Das ist bei einer mündlichen Prüfung natürlich ein bisschen schwieriger. Ne? Da kann man nicht einfach sagen, sorry, ich brauche kurz Pause. ich muss jetzt kurz mal eine Breathwork-Session machen. Aber wenn das jetzt eine schriftliche Prüfung ist und man möchte sich da dann auch einfach ein bisschen vorbereiten, ein bisschen runterkommen, seine Emotionen regulieren, das funktioniert über Atmung eben auch sehr gut. Und auch das kann man sicher mal ausprobieren oder sich mit seinen Kindern oder Schülern auch einfach mal erarbeiten. Ne? Das kann ja auch mal ein Lehrer machen und sagen, hey, jetzt kommt eine Prüfung und bevor wir jetzt die Prüfung starten, wenn ich Lehrer wäre, ich würde das mal machen, würde ich eine 3-minütige oder 5-minütige Box-Breathing-Session machen. Von den Schülern würde man wahrscheinlich nur belächelt werden, aber am Ende ist ihre Leistung dann auch besser.
Ja.
Und ich meine, wieso nicht? Ne?
Ich habe das tatsächlich auch nicht in der schaden. Schule habe ich immer Extended Exhale gemacht, weil ich wäre chronisch schlecht vorbereitet. Und immer, wenn so Prüfungen waren, ich habe das tatsächlich echt häufig gemacht. Das hatte ich irgendwo aufgeschnappt und das hat mir immer mega geholfen, runterzukommen. In der Uni dann nicht mehr, da war ich irgendwie gar nicht mehr gestresst im Vergleich. Aber in der Schule habe ich das schon ein paar Mal gemacht, ja. Eigentlich echt lustig.
Ja, es ist spannend so. Und ich meine, wie gesagt, also das ist was man auf jeden Fall ausprobieren sollte, wenn man diese Prüfungsangst hat. Und es kann auf jeden Fall auch was bringen. Und ansonsten ist man zumindest auch einfach mal ein bisschen entspannter,
ja,
und hat sich mal ein bisschen rausgenommen aus dem ganzen Trubel. Und das kann ja auch was bringen. Ich habe schon gesagt, es gibt am meisten Studien zu diesem Slow-Paced Breathing. Das es wird einfach schon am längsten praktiziert. Es ist am einfachsten. Ne? Also sehr, sehr viele Atem-Apps, die es gibt. Oder man muss sich keine App dafür kaufen. Man kann auch einfach auf Apple Music gehen oder auf Spotify oder auf YouTube und sich da mal eintippen, Slow-Paced Breathing, Guided Breathing, wie auch immer.
Ich habe einen Channel, warte mal, der hieß, glaube ich, Breathe with Sandy oder so auf YouTube. Der Typ, der sieht auf jeden Fall total abgespaced aus, aber ist richtig gut, also ist richtig gut gemacht einfach. Das kann man auf jeden Fall mal abchecken.
Also einfach Kopfhörer rein, ne, sich irgendwie mal einen ruhigen Raum suchen, sich auf den Boden legen und dann einfach mal eine von diesen Sessions machen, unbedingt mal ausprobieren. Aber wir schauen uns ja auch immer die Datenlage dahinter an und da ist bei Breathwork meistens dann so ein bisschen die weit verbreitete Meinung, ja, also kann man ja machen, ne, aber gibt es da auch wirklich messbare Effekte? Ja, die gibt's. Und man kann vor allem das mit dem Blutdruck, das sind ja alles Werte, die man auch ganz objektiv messen kann. Ne? Also da brauche ich jetzt niemanden fragen, wie hast du dich dabei gefühlt, sondern das ist was man messen kann. Das ist ja eigentlich das Schöne daran. Man kann auch seine HRV messen, man kann seine Herzfrequenz messen. Was man jetzt nur schwer messen kann, ist sein Barorezeptor. Ist der jetzt irgendwie sensibler geworden oder nicht? Und diese bewusstseinsverändernden Zustände und so weiter und so fort, das ist natürlich auch was, natürlich gibt es Fragebögen, ne? Aber Fragebögen haben gewissermaßen natürlich auch immer ein bisschen eine Schwäche, weil man diesen objektiven Faktor nur schwer reinbekommt. Trotzdem, alles, was man messen kann, hat man auch gemessen in diesen Studien. Beim Blutdruck ist es so gewesen, also wenn ich jetzt einen sehr hohen Blutdruck habe, darf ich mir nicht erwarten, dass ich, wenn mein normaler Blutdruck 160 ist oder ich mache regelmäßig Breathwork, dass ich dann auf 120 wieder komme. Das ist total utopisch, also das darf man bitte auch nicht glauben, sondern diese Senkungen, die sind meistens irgendwo im Bereich von so 5 bis 7 Millimeter Quecksilbersäule, dieses mmHg, das ist die übliche Einheit vom Blutdruck. Das ist klassisch bei diesem Slow Breathing. Das ist, finde ich, auch schon ganz gut konsistent über eine große
Weil, Population. Musst du bedenken, das ist ja dann eine größere Population, genau. Und da werden Leute dabei gewesen sein, die viel stärkere Effekte hatten, aber natürlich auch welche, die kaum welche hatten. Das ist sicherlich individuell, aber wenn man das als Schnitt hat, dann ist schon stark. Also.
Auch hat man, also diese Barorezeptor-Sensitivität, die kann man zu Hause jetzt ja nicht messen, in Studien aber ja schon. Ne? Die hat sich um so 20-30% verbessert. Das ist auch mega, weil man hat ja nicht nur das Problem beim Blutdruck, er ist immer hoch, klar, das ist auch ein Schaden, aber dass er auch gar nicht mehr reguliert werden kann. Hm. Ne? Und diese Regulationsbreite, die wird durch diese verbesserte Rezeptorsensitivität auch einfach ein bisschen besser. Also man hat einen positiven Effekt im Sinne von absolut ist der Blutdruck gesunken und man hat den Körper über die Atmung dann auch nochmal so 20-30% reagibler gemacht auf Blutdruckänderungen und auf Schwankungen. Ne? Kann sich besser an Belastung anpassen, kann dann auch besser wieder runterkommen, wenn man gerade etwas entspannen möchte. Das ist auch spannend. Die Atemfrequenz sinkt. Ja, no shit, ne? Das ist jetzt so ein bisschen offensichtlich. Natürlich sinkt die Atemfrequenz,
ich glaub, weil die wird ja gemeint, aktiv gesteuert. Dass danach auch die Atemfrequenz auch ein bisschen ruhiger bleibt. Aber. Total.
Ich meine, es gibt ja auch Atemtechniken, mit denen man seine CO2-Toleranz verbessert. Das ist ja zum Beispiel diese Buteyko-Methode, glaube ich. Ist gar nicht so gut untersucht, muss man dazu sagen. Aber was will man damit erreichen? Eigentlich möchte man eine möglichst niedrige Atemfrequenz haben, auch in der Nacht zum Beispiel. Es gibt ja genügend Wearables, die ausspucken. Ich würde jetzt mal meinen, meine ist gar nicht so niedrig. Ich habe 14, so. Das ist meine Atemfrequenz in der Nacht. Gute Werte sind da so 11, 12. Also eigentlich nochmal zwei Atemfrequenzen pro Minute niedriger. Und mit diesen Atemtechniken kann man dann seine CO2-Toleranz verbessern. Weil man merkt ja, wenn man einatmet und ausatmet und man hält dann seine Luft an, dass man irgendwann so ein bisschen Panik bekommt, ne? Und denkt so, ich muss wieder atmen. Und mit diesen Techniken reizt man das immer bis zu dem Punkt aus, um dafür zu sorgen, dass der Körper auch mit einem höheren CO2 besser zurechtkommt.
Ja, das ist tatsächlich richtig geil, weil da komme ich wieder auf Breathe with Sandy. So, ich glaube, so heißt er, zurück, weil da habe ich natürlich schon verschiedenste Sachen gemacht. Und es ist total interessant, wenn du jetzt irgendwie von der Arbeit kommst und du willst mal die Luft anhalten, dann schaffst du vielleicht 20 Sekunden. Ne? Also das ist wirklich, und das ist dann schon richtig hart, du fühlst dich schon so, als würdest du gleich sterben. Und wenn du dann mal so eine Session gemacht hast für 10 Minuten, dann kann es halt wirklich sein, dass du einfach eine Minute deine Luft anhältst, ohne Probleme. Und du merkst es gar nicht so richtig. Die Minute ist auf einmal vorbei. Ne? Und das ist schon crazy, wie man da diese, das kann man innerhalb von wenigen Minuten aufbauen, dass das Nervensystem wieder so entspannt ist, dass der gar nicht, oder und vor allem die CO2-Toleranz auch so viel verbessert ist, dass du das halt einfach wieder kannst. Ne? Also das ist wirklich super interessant. Also,
und man kann das ja auch nicht nur innerhalb von diesen paar Minuten verbessern, wenn man das über eine lange Zeit jeden Tag einfach macht, dann wird diese Atemfrequenz zum Beispiel in der Nacht auch einfach niedriger werden. Ne? Ich merke das total, wenn es im Zimmer warm ist, wie es jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen war, wo es draußen echt heiß war, dann ist die Atemfrequenz auch mal 15,5. Da wird die Luft schlechter und man schläft dann auch einfach nicht so gut. Und wenn es mal sehr, sehr kühl ist, war sie halt aber dann auch mal nur 13. Ne? Mhm. Also man hat auch diese Schwankungen, aber ich würde mir erwarten, wenn man regelmäßig dieses CO2-Toleranztraining macht, dass das dann auch entsprechend niedriger wird. Neben Herz-Kreislauf und neben Atmung gibt es auch noch Effekte auf Entzündung. Und eine Studie fand ich da sehr beeindruckend. Spondylarthritis, das ist eine Erkrankung, die ist gar nicht so selten. Ne? Also Arthritis bedeutet immer, Itis heißt Entzündung und Arthro ist das Gelenk. Also Arthritis ist immer eine Gelenksentzündung. Und kann man verschiedene Techniken machen. In Studien haben sie sich diese Wim Hof-Methode auch angeschaut. Und da ist das CRP, Entzündungsmarker, im Mittel um 40% gesunken. Fand ich schon sehr impressive.
Beeindruckend. Ja. Ja.
Genau, Median, nicht Mittel. Und das war sehr beeindruckend. Es gibt auch noch andere Atemtechniken, wo man sich das angeschaut hat. Aber wenn es um Entzündung geht, auch weil man vielleicht noch diesen Kältereiz mit dabei hat, also da geht es nicht nur darum, ich mache die Wim Hof-Atmung im Trockenen, sondern ich mache die Wim Hof-Methode mit Atmung plus Kälte, dass das entsprechend natürlich auch eine Reduktion von messbaren Entzündungsmarkern, Interleukin 10, Interleukin 6 und so weiter und so fort, auch zur Folge hatte. War ganz spannend. Cortisol sinkt auch. Man muss dazu sagen, diese ganzen Studien, die hat man immer nur bei kranken Leuten gemacht. Muss man auch dazu sagen. Ne? Also auch diese Studie mit Cortisol, das war immer an einer kranken Population und nicht an gesunden Leuten, wie wir hier zum Beispiel sitzen. Ne? Also das ist einfach noch eine kleine Einschränkung.
Was insofern Sinn macht, weil du kannst natürlich bei Kranken viel besser mechanistische Hypothesen quasi validieren, ne, als an Gesunden, weil bei Gesunden wird der Effekt immer viel niedriger sein, ist klar. Aber ja, natürlich. Also man muss es alles mit so einer Grain of Salt nehmen, weil bei uns beiden wird der Effekt lang nicht so krass sein. Da muss man einfach von ausgehen. Ne?
Ich meine, wie sollst du ein CRP messen, wenn es, also Wenn du jetzt ein Labor hast und du hast kleiner 0,3, wo sollst du da noch einen Effekt messen? Wenn du danach, also wenn du diese Atemtechnik dann irgendwie verifizieren möchtest, oder wenn du einen normalen Cortisolspiegel hast, und du deinen Stress eh schon gut regulieren kannst, dann wirst du davon jetzt zumindest nicht messbar gut profitieren. Aber ich denke, subjektiv kann man dann trotzdem noch davon profitieren, ne? Weil das einfach Methoden sind.
Vielleicht.
Man muss das dann nicht jeden, von mir aus nicht jeden Tag machen, aber man hat dann einfach ein Tool zur Hand, wenn man gestresst ist, wenn man vielleicht mal in einer Ausnahmesituation ist, und die kommen früher oder später bei jedem Mal im Leben, denke ich mal, ne? Weil es passieren immer mal unvorhergesehene Dinge, die man vielleicht nicht gut findet, dann kann man sich da einfach mit regulieren. Und das ist schon was Cooles, weil das hat man immer dabei. Man braucht nichts, man muss nichts mitnehmen, es kostet auch nichts, und das ist das Schöne. Man kann 5 € im Monat für eine Breathwork-App ausgeben. Das ist vielleicht noch eine Möglichkeit, aber auch das muss man nicht, weil es gibt genügend auf Spotify, Apple Music und so weiter und so fort, wo man sich irgendwelche Breathwork-Sessions auch einfach mal runterladen kann. Für die Psyche hat es nämlich auch einige Effekte. Das ist das Thema Gefühlswelt, was du auch angesprochen hast. Super für Angst. Man kann es bei Depressionen machen, man kann es bei posttraumatischen Belastungsstörungen machen, man wird weniger Stress haben, man wird besser schlafen, man wird sich auch einfach allgemein besser fühlen. Ne?
Ja.
Wenn du da eh schon überall ausgemaxt bist, wenn du keine Depression hast, keine Belastungsstörung, keine Angst, wenig Stress und eh schon gut schläfst, dann wird sich der Effekt sicher in Grenzen halten. Ne?
Ja.
Also man darf das jetzt nicht überbewerten, aber wenn man irgendwo in den Bereichen auch eine Schwäche hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall, in die Routine mit einzubauen und das dann auch einfach als Routine zu machen. Das ist das Schöne. Und bei diesen veränderten Bewusstseinszuständen, da gab es auch eine kleine Studie, wo man das mal wirklich mit Psychedelika verglichen hat. Die ist von letztem Jahr, von 2025. Und das ist wirklich sehr ähnlich. Ich weiß jetzt leider nicht, was man damit verglichen hat, ob das jetzt LSD war oder was sie da genommen haben, müsste ich nachher nochmal nachschauen. Aber diese Bewusstseinsänderungen, diese euphorischen Zustände, die haben die Leute ähnlich beschrieben, wie die Gruppe mit den Psychedelika. Das hat man dann auch über so Fragebogenstudien gemessen. Und man hat sich dann auch noch angeschaut, wie verändert sich gerade das vegetative Nervensystem und wie verändert sich auch die Durchblutung vom Gehirn. Also das kann man ja, also durch Hyperventilation über eine sehr lange Zeit kann man bis hin zu Perfusionsveränderungen im Gehirn feststellen, genau in diesen emotionsregulierenden Arealen. Also ja, sehr beeindruckend.
Ja, das ist
würde ich
cool.
mal sagen, nur mit Atmung.
Ja.
Genau. Ansonsten, wenn man Atemtechniken macht, was man auch noch etwas verbessern kann, ist, wenn jemand schon mal eine Spirometrie gemacht hat, da werden ja verschiedene Lungenvolumina gemessen. Ne? Also wie groß ist mein totales Lungenvolumen, wie viel kann ich innerhalb von einer Sekunde wieder ausatmen an Luft? Das ist auch ein sehr wichtiger Marker, wenn man jetzt eine Überblähung der Lunge hat, also bei COPD zum Beispiel, ne? Also Leute, die wirklich ein organisches Lungenproblem haben, da werden diese Werte alle schlechter. Und Leute, die ein Lungenproblem haben, sollen aber ja auch alle Atemtraining machen. Also auch wenn du eine COPD hast, oder wenn du eine Lungenentzündung hattest, vor allem im höheren Alter, ist das Risiko ja immer da, dass du danach deine Lunge nicht mehr so belüftet oder ventiliert bekommst wie vorher. Und deswegen bekommt man nach Lungenentzündungen dann auch immer diese kleinen Atemgeräte. Da hat man dann das so ein Plastikrohr, da ist vorne so ein Ball drin. Und dann kannst du selber praktisch sehen, ich atme jetzt mal aus, wie hoch geht der Ball, wie hoch ist praktisch der Atemfluss bei der Ausatmung. Ich kann mich erinnern, meine Oma hatte das auch, wo sie mal wegen der Lungenentzündung im Krankenhaus war. Da, ich glaube, dieses Gerät liegt noch irgendwo rum. Da kann man dann ausatmen und dann sieht man, man merkt dann auch, wie nach ein paar Tagen oder Wochen der Ball dann noch einfach wieder höher geht, weil man seine vorherige Atemkapazität wieder zurück hat. Das ist spannend. Wenn man sich jetzt anschaut, ich habe schon über ältere Leute geredet, wer profitiert denn am meisten? Ich meine, wir haben schon gesagt, wenn du jung bist, gesund bist, sportlich bist, dann hält sich der Effekt sicher in Grenzen, aber wer würde denn besonders davon profitieren?
Ja, also ich meine, wir haben eigentlich schon ein paar Kernsachen genannt, ne? Also einmal natürlich Menschen, die irgendwie chronischen Stress ausgesetzt sind, sei es aber vielleicht auch irgendwelche psychischen Probleme, sei es Depressionen, sei es Angststörungen und so weiter. Und logischerweise aber auch Menschen, die zum Beispiel einen hohen Blutdruck haben, können davon natürlich sehr profitieren, weil der natürlich nicht unbedingt immer nur mit Salzretention zu tun hat, eben, sondern auch mit einer Überregulation des oder schlechten Regulation des Nervensystems. Man da ja auch eine Menge rausholen kann. Wen es auch sehr spannend sein kann, ist jemand, Menschen, die leichte Autoimmunprobleme haben, wie zum Beispiel Asthma, weil da natürlich auch eine gewissermaßen dysfunktionale Atmung dann mit der Zeit entstehen kann und du natürlich so ein bisschen mehr Kontrolle auch in deine Atmung reinbringen kannst, ein bisschen mehr Bewusstsein in deine Atmung reinbringen kannst und damit natürlich sicherlich auch die Symptomatik reduzieren kannst. Das ist also insofern auch sehr spannend. Wir hatten ja auch schon ein paar so Daten genannt, auch zu generell natürlich Blutwerten, auch so Cortisol, und wir hatten auch mal kurz über Nüchternglucose geredet, dass die auch besser geworden ist. Das heißt, auch wenn du metabolisch irgendwie betroffen bist, kann dir tatsächlich Breathwork helfen, weil metabolische Krankheiten natürlich auch Dinge sind, die über Jahrzehnte entstehen, wo sicherlich chronischer Stress und Entzündungen auch irgendwo eine Rolle spielen. Und du kannst, wie wir ja gerade schon ein bisschen ausgelegt hatten, auch mit Studien so ein bisschen unterlegt hatten, kannst halt eben auch Entzündungen reduzieren, du kannst Nüchternglucose verbessern. Also all diese Dinge, die irgendwie mit metabolischen Krankheiten zu tun haben. Und dann, ich glaube, der größte Part ist Menschen, die einfach lange schon chronischem Stress generell ausgesetzt sind, im Beruf vor allem. Ne? Das ist aber sicherlich dann was dann auch viele eher gesunde Menschen auch noch betrifft, wo dann vielleicht der Effekt eben nicht so krass messbar ist wie vielleicht bei anderen, ne? Aber am Ende, ich glaube, trotzdem spürbar ist. Weil ich meine, wenn ich jetzt mit 28 sagen kann, ich spüre einen Unterschied, dann gehe ich mal davon aus, dass es bei allen so ist. Ne? Und dass man sich auf jeden Fall damit auch so ein bisschen biohacken kann. Und das halt innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist schon richtig beeindruckend, was da eigentlich alles drin steckt.
Mhm. Um das Ganze jetzt noch ein bisschen in die Praxis zu bringen, sage ich mal, wenn ich jetzt akut Stress habe und zum Beispiel in der Prüfung oder untertags und ich möchte jetzt eine möglichst zeiteffiziente Variante haben, um runterzukommen, dann bietet sich an, dass man entweder dieses Box-Breathing macht, also mit 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden halten, 5 bis 10 Minuten. Hm. Am besten, damit man nicht zu viel denken muss und damit man auch sonst ein bisschen runterkommt, macht man sich einfach irgendwie so eine Guided Breathing an. Irgendwie sucht sich ein YouTube-Video, Breathe with Sandy zum Beispiel, genau, raus. Und dann kann man das machen. Oder man macht dieses Cyclic Sighing. Hm. Wie läuft das ab? Wir haben schon gesagt, das ist diese doppelte Einatmung. Das heißt, man atmet mal 2 bis 3 Sekunden durch die Nase ein, und dann nochmal ein, also man macht 2 Sekunden einatmen, Pause, nochmal einatmen und dann langsam ausatmen.
Genau, und das idealerweise eigentlich dann durch den Mund.
Und sehr langsam, genau, ausatmen. Also wirklich, ich würde 2 bis 3 Sekunden einatmen, dann nochmal eine Sekunde on top einatmen und dann 5 bis 8 Sekunden einfach das möglichst ideal, lange. Also genau. Es geht nicht um diese 5 Sekunden oder ob es 7 sind oder ob es 8 sind, aber einfach sehr langsam dann durch den Mund ausatmen. Das reichen 5 Minuten und man kann sein Nervensystem schon sehr, sehr gut regulieren. Auch da kann man sich auch einfach irgendwie ein Guided Video oder so holen.
Genau.
Was man auch machen kann, was aber ein bisschen mehr Zeit benötigt, da geht es um dieses Blutdruckthema. Das ist dieses Slow Breathing oder Resonance Breathing, wo man 5 Sekunden einatmet, 5 Sekunden ausatmet, also praktisch 6 Atemzüge pro Minute. Das muss man dann aber schon so 10 bis 20 Minuten machen, damit man auch einen entsprechenden Effekt hat. Also zeiteffizienter, das Box-Breathing oder dieses Cyclic Sighing. Und das sind dann eigentlich auch schon die 3 bekanntesten Atemarten und mitunter auch einfach die mit der größten Evidenz, dass sie das auch tatsächlich machen, unabhängig davon, dass man sich wahrscheinlich auch so danach besser fühlt.
Voll, ja.
Also das ist sehr gut. Es gibt dann noch ein paar speziellere Atemprogramme, wenn man jetzt eine Angststörung hat oder eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Depression hat, da hat man auch spezielle Atemprogramme entwickelt. Die findet man aber dann einfach auch mal schnell im Internet, ja, und kann auch das.
Kann sich da durchführen lassen.
Genau, kann das auch ausprobieren. Das Schöne an Breathwork ist, es hat eigentlich keine Nebenwirkungen. Also man sollte vorsichtig sein, wenn man diese extremen Hyperventilationsübungen macht über eine sehr lange Zeit. Das am besten nicht einfach nur selber zu Hause ausprobieren, sondern angeleitet machen. Was man schon mal ausprobieren kann, ist auch einfach ein bisschen zu hyperventilieren. Wenn man jetzt gerade im Bett liegt, ne, und man möchte das mal für sich entdecken, dann kann man auch das mal machen. Man kann so weit gehen, bis es dann in den Fingern anfängt zu kribbeln und bis sich die Hände so ein bisschen verkrampfen und dann auch einfach wieder aufhören. Ne? Ja. Und innerhalb von einer halben Minute reguliert sich der Körper dann wieder selber, wenn man normal weiteratmet. Wenn man das beschleunigen möchte, dann einfach mal kurz die Luft anhalten, weil dann steigt der CO2-Partialdruck von selber wieder. Und weil man es ja nicht abatmen kann, deswegen das ist sehr cool. Und ansonsten ja, gibt es eigentlich nicht wirklich Nebenwirkungen. Ich glaube, der einzige Effekt ist, dass es viele Leute mal machen und dann wieder aufhören. Ne? Ja. Also Compliance, wie so häufig irgendwie in der Medizin.
Du bist natürlich so im Problem, ne? Du willst es ja eigentlich immer machen, wenn du gerade gestresst bist oder so. Ne? Und dann hast du natürlich den krassesten Effekt. Und das sind ja genau die Momente, wo du das Gefühl hast, dass du auf keinen Fall Zeit für sowas hast. Und deswegen, da sind ja auch 5 Minuten schon unfassbar wertvoll und man kann sie niemals in irgendwas investieren. Ist halt einfach ganz woanders mit dem Kopf, ne? Und das ist halt genau der Punkt. Deswegen, glaube ich, scheitert es dann häufig eher daran, dass man es überhaupt irgendwie umsetzt.
Execution. Aber diese 5 Minuten sind ja dann tatsächlich auch ein Investment, ne?
Ja,
weil wenn du
Investment.
Danach wieder mehr Fokus hast, dich wieder besser konzentrieren kannst, besser Entscheidungen treffen kannst, dann ist das ja auch super.
Ja.
So viel zu Breathwork. Ich glaube, wir können einfach nur jedem empfehlen, es mal auszuprobieren. Box-Breathing zu machen, Slow-Paced-Breathing zu machen oder dieses Cyclic-Sighing. Probiert es zu Hause aus. Probiert es auch mal mit euren Kindern aus, wenn jemand Stress in der Schule hat. Oder es hilft bei der Emotionsregulation, ist eigentlich eine wirklich gute Sache. Man kann eigentlich nur gewinnen. Ne?
Eigentlich
Vor allem, da sind 5 bis 10 Minuten am Tag. Diese Zeit kann sich absolut jeder nehmen, egal wie stressig. Man kann es auch einfach auf der Toilette machen oder whatever. Deswegen Ausreden gibt es eigentlich keine. Wenn es von eurer Seite her noch Fragen gibt, dann einfach schreiben podcast@beyondlifespan.de oder auf Spotify oder YouTube kommentieren. Wir schauen uns das bei Zeiten gerne an und geben euch eine Antwort oder packen das Ganze dann auch mal in eine Ask Me Anything Episode. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gerne eine Bewertung dalassen und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin und ciao.
Danke und ciao.